bei Rückstand. Rhythmus mega hot. Und pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, Dienstag, 28. August 2018, ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den 1. FC Köln am kommenden Sonntag. Ich bin Yannick und mein Gast heute ist vielen von euch entweder bekannt von seinem Blog Der Vierte Offizielle, vielmehr aber wahrscheinlich noch als eine der Stimmen von 93. Moin Axel.
Hi Yannick, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, schön, dass es geklappt hat. Ja, wie gesagt, manche von unseren Hörerinnen und Hörern kennen dich vielleicht schon und so zumindest deine Stimme. Magst du dich trotzdem nochmal kurz vorstellen und vor allem die Frage beantworten, warum der 1. FC Köln?
Ach du liebe Güte. ja, du hast ja das meiste schon gesagt. Axel, seit meiner Kindheit Anhänger, Sympathisant, Fan, wie immer man das beschreiben möchte, des 1. FC Köln. Ganz klassisch in der Kindheit irgendwann aufmerksam geworden, dass da was passiert, Interesse geweckt. Ja, ist halt der Verein in der Stadt, in der ich lebe, beziehungsweise in der nächstgrößeren Stadt, in der ich lebe. Ich bin ja kein tatsächlicher Kölner. Ich lebe ja 10 Kilometer außerhalb von Köln. Ja, dann dabei geblieben. Natürlich durch Schulfreunde, durch auch noch meine Freunde, die es heute immer noch sind. Man hat sich gegenseitig befruchtet, ist dann irgendwann alleine durfte man ins Stadion gehen, dann später alleine auswärts fahren und ja, so ist es dann gekommen und so bleibt es dann auch. Also ich bin dieser klassische, man kann sich seinen Verein nicht aussuchen, Fan. Mhm.
Okay. Na nun ist es ja schon ein Weilchen her, dass ihr in Liga 2 gespielt habt und so mit uns begegnet seid. Also die letzte Partie datiert, glaube ich, aus dem Jahr 2014. Und der letzte Sieg gegen euch habe ich auch nachgeschlagen. Das ist noch länger her. Das war auch zu gemeinsamen Erstliga-Zeiten 2011. Was ist denn so, vor allem in den letzten 4 Jahren, seit man euch vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm hatte, weil ihr nicht in der gleichen Liga gespielt habt, was ist denn da so bei euch los gewesen? Ich meine, den Ausflug nach Europa haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen, wo ihr nach, was weiß ich, wie viele Jahrzehnten wieder mal europäisch gespielt habt. Aber wer jetzt unter anderem auch 93 hört, weiß, dass bei euch so einiges los war in der Zeit. Man hatte ich da öfters mal fluchen gehört. Fass doch mal kurz in ein paar Sätzen oder auch mehr Sätzen zusammen, was so in den letzten 4 Jahren bei euch passiert ist.
Naja, du hast es ja schon angerissen. Es ging 3 Jahre lang bergauf mit dem Aufstieg aus der zweiten Liga, der damals das erste Ausrufezeichen von Schmadtke und Stöger war, die ja dann die sportliche Leitung bei uns übernommen haben. Dann hat man sich 2 Jahre konsolidiert in der Liga, hat, ja, ich sag jetzt mal, mit typischem Aufsteigerfußball, mit viel Kampf, mit viel Leidenschaft, auch mit einem großen Interesse an Defensive die Liga gehalten, sogar relativ souverän in diesen beiden Jahren und hat dann in der Saison 16-17 halt das geschafft, wovon wir halt immer mal geträumt haben, heimlich nach 25 Jahren wieder nach Europa zu kommen durch eine Verkettung von glücklichen Umständen. Das war nicht alles nur die Stärke des 1. FC Köln, sondern es war auch zu ganz großen Teilen die Schwäche der Liga. Und man hat dann ausgenutzt, dass Schalke die Ergebnisse nicht gemacht hat, dass Gladbach die Ergebnisse nicht gebracht hat, Leverkusen nicht. Am letzten Spieltag gewinnt die Hertha, ich glaube, 4-1 gegen Leverkusen. Und Leverkusen gewinnt gegen die Hertha, Entschuldigung. 4-1 und rettet uns damit nach Europa, beziehungsweise beschert uns den 5. Platz. Das war, ja, das war der Peak. Ne? Da hatten wir halt alle wieder das Gefühl, dass wir in unserem natürlichen Habitat angekommen sind bei den besten Mannschaften in Europa. Denn das Selbstverständnis des ersten FC Köln ist ja, dass eigentlich über uns nicht mehr sehr viel ist, sondern dass wir eigentlich nur nach unten gucken. Und ja, das ist dann im letzten Jahr wieder auf wunderbare Weise bestätigt worden, weil wie das dann so ist, auf dem Höhepunkt werden Fehler gemacht. Man schaut vielleicht von allen Seiten nicht mehr so genau hin. Vielleicht gibt es auch die ein oder andere Kontrollfunktion, die nicht übernommen wurde. Es gibt Spaltungen, die vorher nicht zu Tage gekommen sind, weil eben die Ergebnisse gestimmt haben. Es gibt anscheinend Differenzen, die wir vorher nicht wahrgenommen haben, weil eben diese Euphorie alles überstrahlt hat. Und dann verselbstständigt sich das alles so ein bisschen. Du hast in der Abstiegssaison, erzielst du keine Punkte, bist die Schießbude der Liga. Eigentlich bist du schon im Oktober abgestiegen. Ende Oktober, Anfang November bist du abgestiegen. Und dann kommt es zu diesem totalen Bruch mit der Entlassung von Peter Stöger und mit dem freiwilligen Abgang von Jörg Schmadtke, mit ja, internen Querelen im Verein. Und auf einmal sind wir wieder der 1. FC Köln von vor 5 Jahren, der sich ja darüber bewusst sein muss, dass er eigentlich 5 Jahre im Kreis gelaufen ist, wobei er halt ja doch ein schönes Erlebnis wenigstens mitnehmen konnte. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich war es das wert. Ne, also ich hege keinerlei Groll, dass der FC jetzt wieder in der zweiten Liga spielt, weil er mir halt einfach dieses Erlebnis Europa nochmal geschenkt hat. Mir ist es tatsächlich lieber, dass man so eine Saison hat, wo man dann dieses absolute Highlight hat, dieses in meinem Erwachsenenleben hatte ich es nicht. Ne, du musst überlegen, 25 Jahre lang, es gibt eine ganze Generation von Leuten, die zum FC gekommen sind, die es halt noch nie hatten und für die es halt das Größte war. Ich kann mich halt noch daran erinnern, als ich zur Schule gegangen bin, dass wir halt eigentlich regelmäßig in Europa waren, dass ich bei Spielen gegen Atalanta Bergamo im Stadion war, dass ich gegen Roter Stern in Belgrad im Stadion war, dass ich gegen Celtic Glasgow im Stadion war. Aber diese Sache nach Europa reisen und nochmal 25 Jahre später, ja, das ist mir dann auch ein Abstieg wert, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich hege da keinen Groll. Auch wenn er natürlich bescheuert war, was ja auf einem anderen Blatt steht.
Ja, aber kann ich komplett nachvollziehen, dass man da einfach das Positive rauszieht und dann sollte es eben einfach nicht sein mit einem Verbleib. Wobei ihr euch ja irgendwie so nach dem Winter nochmal so ein bisschen rangekämpft hattet. Ne? Also da war der ja noch lange nicht so abgeschlagen, wie es irgendwie am Anfang aussah. Zumindest erinnere ich das so.
Ja, das ist richtig. Die Sache ist, Es gab ja den Trainerwechsel zu Rutenbeck, der ja aus der Jugend kam, aus der eigenen Jugend, der sehr forsch aufgetreten ist und der sehr sehr fordernd und sehr, ich sag jetzt mal, wenn man es positiv ausdrücken will, sehr modern aufgetreten ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Herangehensweise bei dieser Mannschaft war. Weil du dann, ja, du hast von Spiel zu Spiel hast du mehr Druck aufgebaut als Trainer. Und irgendwann war es halt so, dass dieser Druck nicht mehr gesteigert werden konnte und dann war es zu Ende. Und dann hast du 2 entscheidende Spiele verloren und damit war die Saison gegessen. Damit war es eigentlich ein Austrudeln, was man ja dann auch in den letzten 5, 6, 7 Spielen gesehen hat.
Ja gut, und hat Rutenbeck aber auch ja nicht übernommen mit dem Ziel, euch da noch rauszubekommen, oder das haben wahrscheinlich die wenigsten erwartet, dass er da noch das Ruder rumreißt. Das ist einfach nur wahrscheinlich Schadensbegrenzung und euch so glimpflich wie möglich ins Ziel bringen.
Ja, aber so ist er halt nicht aufgetreten. Genau das meine ich ja.
Okay.
Also es gab ja das Spiel beim HSV, was 2-0 gewonnen wurde. Das war irgendwann im Januar, ich glaube Mitte, Ende Januar war dieses Spiel beim HSV. Und da hatten wir, glaube ich, den HSV überholt
Ja.
nach diesem Spiel. Und danach gab es halt das Narrativ, so, jetzt geht's noch mal um alles, was ja auch komplett verständlich war. Und dieser Druck, der dann aufgebaut worden ist, der konnte einfach nicht auf das Team übertragen werden. Und dann gab es relativ ernüchternde Spiele. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube gegen Augsburg, das war das nächste Spiel. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber ich meine, es wäre Augsburg gewesen, was nicht gewonnen wurde. Dann haben wir in Frankfurt verloren. Das war ganz schrecklich. Und dann kommt irgendwann Hannover 96 und dann sagst du, so, jetzt müssen wir gewinnen. Gegen Hannover müssen wir gewinnen. Und dieser Druck, der war dann zu viel. Vor allen Dingen unter der Voraussetzung, dass du sagst, ja, pass mal auf, das, was wir bis jetzt erreicht haben, ist ja eigentlich sogar ein Erfolg, wenn du überlegst, von wo wir angefangen haben. Na, jetzt gehen wir einfach mal rein und gucken, was passiert. Ich glaube, das wäre besser gewesen als dieser permanente Druck und dieses permanente forsche Auftreten. Aber das ist keine Ahnung. Ich bin doch auch nur jemand, der es von außen sieht. Also ich bin ja nicht in der Mannschaft drin. Aber ja, hat dann am Ende nicht gereicht. Aber das war ja etwas, worauf wir uns einstellen konnten. Es war ja nicht so, dass wir über die Straße gegangen sind und vom Bus überfahren worden sind, sondern wir lagen ja schon 14 Tage im Krankenhaus.
Ja,
Also
quasi
eigentlich
noch künstlich beatmet.
14 Wochen, genau.
Ja gut, jetzt sind wir, es das heißt die harte Realität, zweite Liga.
Ja, aber hallo.
Wobei ihr euch ja zumindest im Gegensatz zum anderen Absteiger schon ein bisschen damit auskennt, in der zweiten Liga zu spielen. Wie bist denn, also ich kann erstmal so anfangen. Ihr seid jetzt nach 3 Spieltagen, grüßt ihr von oben zusammen mit Union Berlin, nachdem ihr gegen die am zweiten Spieltag unentschieden gespielt habt. Zuvor habt ihr gegen Bochum gewonnen und zuletzt hat Terodde, den wir auch noch kennen, weil er gerne mal mit Bochum damals noch Tore gegen uns geschossen hat, als er noch zweite Liga gespielt hat. Habt ihr gegen Aue gewonnen zuletzt? Habt ihr jetzt 7 Punkte zusammen mit Union da oben? Aber wie bist denn du selber in der Liga angekommen und so die Bezugsgruppe oder die Fanszene allgemein um dich herum? Wie nimmt ihr das auf?
Oh, ich glaube, die Fans nehmen es sehr gelassen auf. Also vom Gelassenheitslevel her denke ich, dass wir da nicht weit auseinander sind. Das ist halt, ich meine, du hast es gesagt, wir sind zum sechsten Mal jetzt in der zweiten Liga seit 1998. Das ist jetzt halt nichts, wo wir sagen, ach du liebe Güte, die Welt geht unter, sondern müssen wir jetzt durch und ich glaube, dass es da vom Umfeld her gar nicht so viele Probleme gibt. Natürlich ist man darüber nicht glücklich und natürlich läufst du nicht durch die Straße und schreist, wie geil wir spielen gegen Aue. Aber ja, letztlich sind dann halt auch 48.000 Leute im Stadion, ne? Und ich glaube, vom Umfeld her ist das kein großes Problem. Wie ich eben gesagt habe, für mich ist es auch kein großes Problem. Für mich ist halt der Fußball, der in der zweiten Liga gespielt wird, den finde ich schon signifikant schlechter als der oben gespielt wird. Wobei das uns ja nur zugutekommen kann. Als erster FC Köln.
Ja, es ist halt ein ganz anderer Fokus, ne? Also es ist alles wesentlich körperbetonter, wesentlich mehr Bälle von hinten nach vorne raus, auf den zweiten Ball lauern und sowas.
Ja, ich glaube, diese Körperbetontheit kommt aber dadurch, dass du insgesamt halt einfach eine halbe Sekunde langsamer bist.
Ja, klar.
Und ja, das kommt uns halt zugute, wenn das jetzt zum Beispiel an Simon Terodde, der meines Erachtens das Paradebeispiel ist, festmachen willst, dann siehst du, dass er in der Bundesliga halt einfach diese halbe Sekunde zu langsam ist und für die zweite Liga ist er halt eine halbe Sekunde zu schnell. Und das ist halt, ja, das ist halt sehr augenauffällig. Ich gehe halt tatsächlich mit dem Selbstverständnis in die Spiele, dass der FC eigentlich schon, ja, der Favorit ist,
Ja, klar.
dass man diese Spiele mit dem Kader eigentlich gewinnen muss. Dass du wahrscheinlich keine Saison über die Runden kriegst, wo du kein Spiel verlierst. Das ist mir schon bewusst. Letztlich ist es aber so, dass du eigentlich gegen alle Mannschaften, vielleicht nehmen wir den HSV da mal raus, aber gegen alle Mannschaften, egal in welchem Spiel, bist du der Favorit und solltest auch meines Erachtens haben, den Anspruch haben zu gewinnen, weil du halt einfach qualitativ und das, glaube ich, kann man auch objektiv so festhalten, einen besseren Kader hast.
Ja, wenn wir
Das
jetzt
soll
schon.
jetzt gar nicht arrogant klingen, aber ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll.
Nein, aber es ist ja allein, wenn man sich bei Transfermarkt den ungefähren Marktwert eures Kaders anguckt, das ist ja schon Welten entfernt von so manch anderem Verein in der zweiten Liga. Wenn wir jetzt aber gerade schon beim Kader sind, ich meine, man hat ja so ein bisschen mitbekommen, dass ein paar bekannte Namen geblieben sind. Ich meine, die meisten sagen sich ja Horn und Hector was, die geblieben sind. Wer ist denn noch an wichtigen Leuten aus den vergangenen Jahren geblieben, wo du sagst, okay, mit denen können wir es auch schaffen, direkt den Wiederaufstieg anzupeilen?
Naja, also klar, Timo Horn und Jonas Hector stehen da so ein bisschen über den Dingen. Ich persönlich finde es fantastisch, dass Jorge Meré geblieben ist. Ist ein junger Spanier, spanische U-Nationalmannschaft, der das Zeug hat, ein Abwehrchef zu sein, also Innenverteidiger. Finde ich gut. Du bist oder du hast mit Christian Clemens, mit Marco Höger, mit Vincent Cosiello, mit Matthias Lehmann, Nicolas Nartey, Salih Özcan, Marcel Risse, hast du ein Mittelfeld behalten, was sicherlich so in der zweiten Liga immer spielen kann, und vorne hast du halt alles behalten: Jon Córdoba, Sergio Rossi, Simon Terodde und Simon Zoller. Das sind alles Spieler, die letztes Jahr bei uns waren. Also es ist jetzt nicht so, dass wir einen totalen Ausverkauf hatten, auch wenn natürlich ein paar Abgänge dabei sind, die wehtun, die man aber natürlich als Absteiger immer hinnehmen muss. Das ist ja gar keine Frage. Aber allein mit den Spielern, die ich jetzt aufgezählt habe, die im letzten Jahr bei uns gespielt haben und die heute immer noch bei uns spielen, da habe ich jetzt zum Beispiel Frederik Sörensen gar nicht genannt, weil der ist zwar im Kader, spielt aber aktuell keine Rolle und ich weiß auch gar nicht, ob er bei uns bleibt, oder Jannes Horn, der ja auch im Moment regelmäßig spielt. Da hast du halt eine Mannschaft mit runtergenommen, die letztes Jahr erste Liga gespielt hat und die sicherlich in der zweiten Liga ja einen guten Kader darstellt, ohne das zu nehmen, was jetzt im Sommer noch dazugekommen ist für die zweite Liga.
Ja, apropos dazugekommen im Sommer. Ein Name, über den wir sprechen müssen, ist Lasse Sobich, der bei uns ja schmerzlich vermisst wird als Fels in der Brandung in der Innenverteidigung. Hat bei euch bisher, ist beim ersten Spiel eingewechselt worden, glaub so eine gute Viertelstunde gespielt, dann einmal gegen Union über 90 Minuten und jetzt zuletzt gegen Aue ohne Einsatz. Was hast du von ihm bisher für einen Eindruck? Wie macht er sich bei euch?
Kopfballstark.
Ja, das kennen wir.
Und limitiert im Spielaufbau.
Ja gut, ist
So, aber
natürlich
das
jetzt auch noch,
ist.
ne, ist auch alles noch Neuland für ihn jetzt, also dann bei euch da sich noch einzufügen.
Ja, aber mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also er hat seine Sache gegen Bochum am ersten Spieltag, als er dann reingekommen ist, hat das sehr gut gemacht. Hat zwei, dreimal tatsächlich die Flanken da weggehauen. Völlig in Ordnung. Und gegen Union ist er mir jetzt, sagen wir es mal so, ist er mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Union war ein sehr merkwürdiges Spiel. Aber.
Sag uns mal.
ja. Da ist er mir jetzt nicht negativ aufgefallen, was mir halt, ja, oder was halt auffällig ist und was wahrscheinlich bei seiner Größe, ich weiß nicht, der ist 2 Meter oder wie viel ist er?
Ich glaube, der kratzt dann, ja, oder?
Ja, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ist er nicht weit weg von den 2 Metern. Was halt nicht sonderlich überraschend ist, ist er halt ein kopfballstarker Innenverteidiger, was ja gerade in der Liga oder im Fußball im Moment, im modernen Fußball-Trademark, wo Standards immer wichtiger werden, sicherlich nicht die schlechteste Voraussetzung ist, wenn man einen kopfballstarken Spieler in der Innenverteidigung wenigstens in der Hinterhand hat, den du dann ja natürlich auch mal einwechseln kannst, wenn es vielleicht kurz vor Schluss eng wird und du selbst noch auf ein paar Standards spekulierst, dann kannst du ihn ja in einer Art Kevin McKenna Reloaded auch mal mit nach vorne schicken.
Ja, klar. Der macht auch gerne mal, wenn er vorne mit dabei ist, köpft er auch gerne mal vorne einen rein. Also er ist nicht nur gut dafür, die hinten rauszuhalten, sondern hat bei uns, glaube ich, auch so um die 30 Tore oder sowas gemacht insgesamt. Nicht ganz so viel, aber um die 15, 16 Tore oder sowas, ich weiß gerade nicht. Genau, letzte Frage zum Kader, weil das eben, als ich mich in der Vorbereitung so ein bisschen mit eurem Kader beschäftigte, als Transfergerücht aufploppte. Der gute Herr hat ja seinen Vertrag in China beendet und ist jetzt auf Vereinssuche. Holt ihr endlich die Modest zurück?
Ach, schön wär's, ne?
Naja, das klang ja jetzt eben so, als wärst du mit eurem Sturm jetzt erstmal nicht so unzufrieden.
Bitte?
Ja. Habe ich dich missverstanden.
Ja, schon so ein bisschen. Okay. Also natürlich ist Terodde da jemand, den ich in der zweiten Liga immer spielen lassen würde, weil er nachgewiesen hat, dass er halt ein brillanter Zweitligastürmer ist, ohne jede Frage. Über die Qualität der restlichen Stürmer, da können wir uns aber streiten. Also ich halte zum Beispiel Jon Córdoba nicht für einen Stürmer. Okay. Ich halte ihn nicht für einen Zielspieler, sondern ich halte ihn eher für einen Spieler, der, naja, Richtung 8-9 steht, den Ball mit dem Rücken zum Tor abschirmen kann und Verteidiger auf sich ziehen kann, damit andere Leute Lücken haben. Aber ich halte ihn nicht für einen klassischen Abschlussstürmer. Serhou Guirassy kommt ebenfalls ein bisschen über seine Unkonventionalität, also über seine merkwürdigen Laufwege und über seine überraschenden Entscheidungen, als dass man sich darauf verlassen könnte, zu sagen, wenn ich jetzt in die Mitte flanke, steht er da. Das ist einfach nicht so. Und ja, Simon Zoller ist ein schwieriger Fall. Ne? Simon Zoller ist jemand, der im Moment so ein bisschen außen vor ist. Und Anthony Modest ist natürlich jemand, der in Köln, ja, dem sie hier in Köln am liebsten ein Denkmal gebaut hätten, weil er uns halt nach Europa geschossen hat. Aber realistisch ist das natürlich nicht.
Also, zumindest nicht so lange in der zweiten Liga spielt.
Genau. Also realistisch ist es nicht, dass Modest hier hinkommt. Sollte es zu diesem Transfer kommen, dann sagt es viel mehr über Anthony Modest aus als über den ersten FC Köln. Also es ist ja so, dass seine Familie weiterhin in Köln lebt und dass er sich augenscheinlich ja auch in Köln ziemlich wohl gefühlt hat. Ja, warten wir mal. Aber natürlich würde ich, wenn jetzt morgen in der Zeitung steht, dass Toni zurückkommt, würde ich das nicht mit Unmut begleiten, sondern würde mich da sehr drüber freuen.
Ja, das glaube ich dir. Gut, wenn wir jetzt vom Kader ein bisschen gucken in das Funktionsteam allgemein, was ja schon im Laufe der letzten Saison bekannt wurde, dass Markus Anfang von Holstein Kiel zu euch wechseln wird. Mhm. Was glaube ich dann so in Kiel zumindest ein bisschen für Schockierung gesorgt hat, weil man ja auch irgendwie zumindest an der Relegation gekratzt hat. Und dann irgendwie, ja, genau, auch Relegation gespielt hat, ne? Oder bin ich jetzt gerade aus ganz falschen Dampfer? Nee, ne? Wir hatten Relegation gespielt nach oben. Was? Egal.
Du meinst jetzt, wer letztes Jahr Relegation gespielt hat?
Genau, ich hab's gerade nicht auf dem Schirm.
Wolfsburg gegen Kiel, oder
Ja,
nicht?
das ist doch
Warte
Kiel.
mal.
Siehst du, doch Kiel. Ich meine sogar
Ich.
Relegation. Doch, doch, ich meine, du hast recht. Ich meine, die hätte Kiel zumindest in die Relegation geführt, um dann quasi zu euch zu wechseln.
Also da müsste ich mich jetzt sehr vertun, aber ich meine, dass Kiel relativ klar in der Relegation war. Die Aufsteiger waren doch fix, Düsseldorf und Nürnberg. Und dann war doch irgendwann, warte, ich gucke jetzt mal nach. Natürlich war das Kiel. Ich bin ja nicht doof.
Ich bin mir auch gerade ziemlich sicher, dass es Kiel ist, aber.
Ja klar. So, Kiel Dritter. Und in der ersten Liga, lass mich nicht lügen, war es doch Wolfsburg, oder nicht? Wer hat letztes Jahr Relegation gespielt?
Ich meine schon, aber es ist gerade.
Na
Also,
klar,
wenn
Wolfsburg.
man jetzt
Also
gerade drüber
sowas
nachdenkt.
gibt's ja gar nicht.
Aber 100% sicher warst du dir jetzt auch nicht.
Nein, nein, nein. Aber
Ist schon
nee,
so
das
weit
war.
weg alles.
Nee, nee. Also das war Kiel gegen Wolfsburg. Ein Glück. Dass ich nicht ganz bekloppt bin.
Okay. Nachdem wir das geklärt haben, was hast du denn bisher von eurem neuen Trainer für einen Eindruck?
Ja, ist halt der absolute Gegenpapst zu Peter Stöger, ne? Also ist ein ganz anderer Typ, viel lauter, viel ja, viel extrovertierter als Peter Stöger, sowohl was sein Coaching an der Linie angeht, als auch sein Auftreten in den Pressekonferenzen. Ja, ist ein kleiner Kulturschock, aber Markus Anfang kommt ja aus dem Rheinland. Markus Anfang kennt die Mentalität der Kölner und wird das sicherlich gut dosieren können, was er den Menschen zumuten kann und was nicht. Also, ich bin mir halt noch nicht hundertprozentig sicher, ob er stur ist. Da mache ich mir noch, möchte ich mir noch so ein paar Spiele Zeit lassen. Es hat für mich den Eindruck gemacht in den ersten Spielen, dass er schon sehr, sehr systembezogen ist, dass er also ein System im Kopf hat und das auch auf Biegen und Brechen umgesetzt sehen will. Da war Peter Stöger ja auch ein bisschen anders. Peter Stöger war jemand, der im Spiel sehr leicht umgestellt hat und der auch sehr leicht die Positionen umstellen konnte. Das sehe ich jetzt bei Markus Anfang noch nicht so sehr, sondern ich sehe hier halt jemand, der ja, der sein System durchgezogen haben will, was aber ja keine Abwertung sein muss. Und für beide Ansätze gibt es gute Argumente. Und die Sache ist, ich hätte mir halt, oder ich habe in den ersten Spielen habe ich halt die Aufstellung nicht verstanden. Wenn du jemand wie Rossa Cosiello in der Mannschaft hast, der meines Erachtens so weit vom fußballerischen Können her über dem ist, was normaler Zweitliga-Fußball ist, dann muss der spielen. Da gibt es für mich einfach keine, da gibt's keine Argumentation dagegen. Und das hat mir so, oder das habe ich halt nicht verstanden. Des Weiteren habe ich halt nicht verstanden, dass er Terodde draußen gelassen hat zugunsten von Jon Córdoba, weil ich halt einfach nicht das Gefühl habe, dass Jon Córdoba ist, jemand ist, der Tore schießt. Und ja, da muss man halt mal gucken. Aber ich halte ihn jetzt nicht für lernresistent oder so, sondern ich glaube schon, dass er ein ein cleverer Trainer ist, der halt im Moment seine Idee des Fußballs auf die Mannschaft übertragen will. Und inwieweit das zielführend und erfolgsversprechend ist, wird man dann sehen. Aber im Moment gibt es halt keinen Grund für mich, über ihn zu meckern.
Ja, zumal der Erfolg ihm ja bisher auch recht gibt. Also.
Und er ist halt sehr erfahren, was die zweite Liga angeht, jetzt mit Kiel. Also es ist halt schon etwas, wo du drauf bauen kannst und kannst sagen, alles klar, der weiß halt jetzt schon, was da passiert, und das ist halt schon etwas, wo wir sagen können, ich glaube schon, dass der uns da anständig auf die Spiele einstellt.
Okay. Warten wir es mal ab, wie es weitergeht. Dann, um die Personalien so ein bisschen abzuschließen, noch ein paar Worte zum einen zu Geschäftsführer Sport Armin Fee, der wahrscheinlich den meisten was sagt, und dann eurem langjährigen Präsidenten Werner Spinner und die meisten kennen wahrscheinlich auch noch Toni Schumacher als Vizepräsidenten.
Ja, was möchtest du hören?
Einfach zwei, drei Sätze zur Einordnung.
Armin Fee ist Sportdirektor geworden, weil der 1. FC Köln einen großen Namen haben wollte und Armin Fee Zeit hatte.
Okay.
Ja, der Vorstand, Werner Spinner, Markus Ritterbach, Toni Schumacher, das ist so ein bisschen ein schwieriges Thema, gerade in Köln, weil der Vorstand eine Linie fährt, die nicht von allen in Köln mitgetragen wird. Die
wie aussieht?
Ja, die von Vereinsseite so aussieht, dass der Verein, ich versuche mich jetzt möglichst neutral auszudrücken, dass der Verein die Meinungshoheit und die Deutungshoheit in der Stadt behält. Das geht von Gesprächen mit der Presse, dass halt nicht wirklich unangenehme Themen geschrieben werden, über Streit mit einzelnen Mitgliedern, über offene Briefe, über öffentliche Verleumdungen von Mitgliedern, bis hin zu einer Jahreshauptversammlung, die ja nichts anderes als eine pure Spaltung war. Der Vorstand ist sehr schwierig. Der Vorstand ist viele Jahre nicht in Frage gestellt worden, weil der sportliche Erfolg halt einfach dazu veranlasst hat, die Augen zuzumachen. Und in der letzten Saison, als dann so ein paar Leute mal hinter die Kulissen geblickt haben und gesagt haben, Leute, wir müssen hier aufpassen, dass wir denen nicht das Feld komplett überlassen, sind sie dann in den Angriffsmodus übergegangen und fahren seitdem permanente Kampagnen gegen einzelne Mitglieder, gegen Initiativen, die von den Mitgliedern gestellt worden sind. Der unrühmliche Höhepunkt sicherlich auf der Mitgliederversammlung, das Hoodie-Geschenk. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, sonst kann ich es nochmal ganz kurz anreißen. Dass,
ich schon, aber du kannst es gerne nochmal kurz zusammenfassen.
Bei einer normalen Mitgliederversammlung kommen, ich sage jetzt mal, zwischen 1500 und 2000 Leute. Der erste FC Köln hat mittlerweile über 100.000 Mitglieder. Davon sind aber ja nicht alle aus der Stadt. Und bei einer normalen Mitgliederversammlung können wir sagen, dass so zwischen 1500 und 2000 Leuten da erscheinen. Jetzt stand aber eine für den Verein relativ wegweisende Abstimmung an. Es ging um den Antrag der Initiative 100% FC, dein Verein, der zur Abstimmung gestellt hat, dass alle Verkäufe von Anteilen an der Kommanditgesellschaft durch den ja, durch die Mitglieder abgesegnet werden müssen. Wir haben aktuell in der Satzung stehen, dass knapp 25% von allen Anteilen durch den Vorstand ohne Einholung der Mitgliedererlaubnis veräußert werden können. Das ist eine Klausel, die 2012 in die Satzung eingetragen wurde, als es dem Verein tatsächlich spitz auf Knopf schlecht ging, wo man halt ja einen wirklich sehr kurzfristigen Handlungsbedarf haben musste. Damals hat das Sinn gemacht. Heute macht es keinen Sinn mehr, weil der SC FC Köln finanziell auf sehr gesunden Füßen steht. Und deswegen gibt es halt diese Mitgliederinitiative, die sagen will, wenn ihr Anteile an unserem Verein verkaufen wollt, müsst ihr uns vorher fragen. Also es war keine Initiative gegen Investoren, sondern es war eine Initiative, wir wollen gefragt werden, ob wir Anteile verkaufen. Was ich immer noch, ich verstehe nicht, wie man da dagegen sein kann als Mitglied. Ich kann es nicht begreifen, weil es ist.
Du kannst immer noch Ja sagen.
Genau, du kannst immer noch Ja sagen. Richtig. Und deswegen kann ich halt nicht begreifen, wie man da dagegen sein kann. Auf jeden Fall wurde das dann vom Verein als absolutes Misstrauensvotum dargestellt. Die handelnden Personen der Initiative wurden tatsächlich öffentlich in den Dreck gezogen. Es wurden Äußerungen getätigt, auch von Werner Spinner selbst, auf der Saisoneröffnungsfeier zum Beispiel, die dem Verein gegenüber absolut unwürdig waren und den Mitgliedern gegenüber absolut unwürdig waren. Und ja, dann wurde Politik gemacht und wie das dann halt so ist, hat der Verein erkannt, er braucht auf der Mitgliederversammlung Stimmen, weil natürlich die Leute, die eh dahin kommen, das sind eh Leute, die wahrscheinlich näher an der Initiative sind als alles andere. Mhm. Und deswegen hat man gesagt, wir brauchen hier Stimmen. Bitte? Entschuldigung.
Wir brauchen den Mob auch noch dazu.
Genau, wir brauchen den Mob. Ja, wir brauchen vor allen Dingen den Mob, der sich nicht dafür interessiert. Mhm. Ich sage ja jetzt nicht, dass die Leute, die da waren, böswillig waren oder so. Nö, das sind dann halt einfach Leute, die sagen, ja, das ist mein Verein und wenn der Präsident sagt, das ist so, dann ist das so. Das kann man ja auch als Fleck mal deuten. Das muss ja keine Bösartigkeit sein. Und um halt möglichst viele Leute dahin zu kriegen, hat man halt gesagt, jeder, der zur Mitgliederversammlung kommt, bekommt einen Europapokal-Pullover geschenkt. Ein Hoodie. Und das hat dann über 7000 Leute angezogen.
Das ist eine Hausnummer.
Das ist eine Hausnummer, absolut. Und bei mir und bei sehr vielen anderen Beobachtern des ersten FC Köln wurde das als sehr klare Bestechung gedeutet. Da bleibe ich auch bei, da kann mir der Verein erzählen, was er will. Für mich ist es halt einfach ein Stimmenkauf. Vor allen Dingen, wenn man sich dann halt mal genau die Leute angeguckt hat, die halt eigentlich nicht an dieser Mitgliederversammlung interessiert waren, sondern halt die ganze Zeit im Umlauf standen, gegessen haben, getrunken haben und gewartet haben, bis die Hoodie-Stände aufgemacht haben.
Ach, die haben sie immer nicht am Anfang verteilt.
Nein, die haben sie dann irgendwann verteilt, als es zu Prügeleien vor den Ständen kam. Ja, das ist halt echt tatsächlich nicht lustig, ne? Dass die Leute... Ja, aber das ist dann halt wirklich nicht lustig, dass dann Leute sich original um dieses Ding geprügelt haben.
Um es dann am nächsten Morgen für 600 Euro bei eBay reinzustellen.
Also es gab am Abend schon, gab es erste eBay-Aktionen. Wir haben das schon in der Halle, haben wir schon gesehen, dass da Leute ihre Sachen reingestellt haben. Und vor dem Hintergrund gab es dann halt die Abstimmung und immerhin hat die Initiative 33% bekommen. Oder über 30% auf jeden Fall, was ich persönlich als herausragenden Erfolg werte bei dieser Masse an Menschen. Aber natürlich ist das Ergebnis das gleiche. Ne? Also die Satzungsänderung wurde abgelehnt. Und vor diesem Hintergrund ist es sehr schwierig, das Verhältnis aktuell. Es gibt dann halt noch so ein paar kleinere Baustellen. Zum Beispiel gibt keine Choreografien mehr in Köln. Mhm. Weil der Verein als Auflage für Choreografien gemacht hat, dass sich ein Verantwortlicher, der die Choreografie anmeldet, also tatsächlich eine natürliche Person, verantwortlich zeichnet für diese Choreografie und für eventuelle Strafen, die aus dieser Choreografie entstehen, ob da jetzt, weiß ich nicht, gezündet wird oder ob da ein Böller geschmissen wird oder was auch immer, wenn also Strafen durch den DFB, die DFL verteilt werden, dann ist er mit seiner Unterschrift haftbar zu machen für diese Strafen. Und logischerweise macht das niemand. Nee, weil ne, du musst da, wie hältst du eine Kurve von 8.000, 9.000 Menschen, kannst du ja nicht unter Kontrolle halten. Wenn da irgendwo 30 Meter weg 17 Reihen über dir irgendein Besoffener steht, der denkt, das ist ja Choreografie und schmeißt einen Böller, dann hast du damit nichts zu tun, musst aber dafür bezahlen. Was ist das für eine Regelung? Das macht natürlich niemand. Und ja, das versteht der Verein nicht, weil wenn man ja nichts vorhat, könnte man ja auch unterschreiben. Und ja.
Natürlich. Das ist, ja. Wer sich nichts vorzuwerfen hat, kann ja auch Name und Adresse angeben. Wahnsinn.
Und das sind halt, ne, du merkst es, es gibt da schon ein paar Baustellen bei uns. Das ist halt in so einem Verein, wie gesagt, wir haben jetzt mittlerweile über 100.000 Mitglieder und es gibt sehr, sehr viele Leute, die am 1. FC Köln partizipieren, die auch durch diesen Verein vielleicht sich eine gewisse Stellung erarbeiten wollen, die durch diesen Verein vielleicht auch geschäftlich nach vorne kommen wollen. Und da gibt es ganz, ganz viele Interessen, die du nicht unter einen Hut kriegst. Und ja, für uns ist, also für uns als in Anführungsstrichen normale Fans, ist es im Moment eine sehr, sehr schwierige Zeit mit dem Verein. Losgelöst vom Sportlichen. Ja. Also es hat nichts mit dem Abstieg in die zweite Liga zu tun.
Vielleicht einfach alles ein bisschen groß geworden, oder seit wann habt ihr schon diese 100.000 Mitglieder?
Wann ist die Grenze überschritten worden? 3-4 Jahre?
Okay. Also ich glaube, ich habe gerade keine aktuellen Zahlen bei uns, aber ich glaube, wir bewegen uns bei 25.000, das ist auch schon relativ groß ist. Mal schon noch kriegen wir alles so weit geregelt und haben auch noch eine Stimme im Verein.
Ja, das hängt halt noch festgelegt. Klar, aber das hängt halt alles so ein bisschen hängt das miteinander zusammen. Ne? Dann wird dann auch gesagt, ja Leute, wir haben 100.000 Mitglieder, aber wir haben nur ein 50.000 Mann Stadion. Ne? Also müssen mehr Leute, da muss ein größeres Stadion gebaut werden.
Habt ihr jetzt auch vor oder was?
Das ist schon ganz lange, dass der Verein das Stadion als zu klein ansieht. Das Problem ist, dass es in Müngersdorf eine Machbarkeitsstudie gegeben hat durch die Stadt, weil das Stadion gehört ja nicht dem Verein, sondern das Stadion gehört der Stadt Köln beziehungsweise der Tochtergesellschaft, die über die Stadtwerke, über die Rheinenergie dieses Stadion betreibt. Und da wurde halt eine Machbarkeitsstudie ausgegeben, die gesagt hat, es ist theoretisch möglich, aber es ist viel zu teuer. Also können wir nicht leisten. Dazu kommen dann halt Anwohnerinitiativen, die sich gegen diesen Stadionausbau aussprechen. Das ist ja relativ, also für ein modernes Fußballstadion liegt dieses Stadion ja relativ zentral, noch stadtnah. Es ist ja nicht so, dass es wirklich auf der grünen Wiese ist, sondern es gibt ja tatsächlich Anwohner um dieses Stadion herum.
Ja. Ist das an der gleichen Stelle, wo das alte damals auch stand?
Ja. Ja, ja. Ja.
Weil da
Ja,
war ich
ja.
nämlich damals noch.
Ja, das ist im Spielbetrieb umgebaut worden.
Okay.
Also es ist praktisch Tribüne für Tribüne ist umgebaut
Ja,
worden.
so wie bei uns damals.
Ja, genau. Und ja, da gibt es dann halt Pläne, dann müssen wir halt ein neues Stadion bauen. Oder dann müssen wir halt gucken, ob wir da nicht jemanden finden, der das neue Stadion für uns baut, ne? Schrägstrich Investoren. Und natürlich sagt der FC da nichts Genaues, sondern der FC bleibt da natürlich vage, weil der FC ist ja, ne, so doof sind sie ja nicht. Aber das ist natürlich auch so eine Sache, die mit den Fans nicht zu diskutieren ist. Es gibt diesen Satz, Standort Müngersdorf ist unverhandelbar. Und ich denke auch, dass der von sehr, sehr vielen mitgetragen wird.
Ja. Ja, anstelle da irgendwie so eine Suppenschüssel irgendwo an die Autobahn zu
Naja,
stellen.
stell's dir genauso wie bei euch vor. Ne, wenn jetzt Millerntor-Stadion nicht mehr nutzbar ist, aus welchen Gründen auch immer, oder wenn der Verein sagt, das ist uns zu klein, wir brauchen irgendwie 40.000 Mann und wir bauen ein neues Stadion irgendwo, weiß ich nicht, vielleicht außerhalb von Hamburg auf der grünen Wiese und wir gehen in der Übergangszeit 2 Jahre nach Stelling, da hast du auch keine Lust drauf, oder?
Nein.
Siehst, ja,
Ich
siehst
fahre
du?
da nur Ende September hin, weil wir da spielen
Ja,
müssen.
aber
Aber sonst
das
setze
ist
ich
ja,
keinen Fuß dahin.
ja, aber das ist ja durchaus vergleichbar.
Ja.
Ne? Also für euch ist ja das Müllerntor-Stadion auch etwas, worüber nicht verhandelt werden kann. Also so würde ich euch jedenfalls einschätzen.
Nee, allein schon über den Namen schon nicht. Weder
Ja,
über den Namen noch über den Standort.
siehst du ganz genau. So, und wir haben ja schon in den bitteren Apfel beißen müssen, dass es nicht mehr das Müngersdorfer Stadion, sondern dass es jetzt das Rhein-Energiestadion ist. Oder seit langer Zeit schon das Rhein-Energiestadion. Was sich allerdings in der Stadt nie durchgesetzt hat. Ne? Man sagt immer noch, man fährt nach Müngersdorf. Also
Ja,
es gibt keinen
klar.
Menschen,
Ja.
der sagt, ich fahre ins Rhein-Energiestadion.
Das waren auch die meisten Fans, mit denen ich schon so gesprochen habe, dass sie
Ja,
das immer
eben.
noch so nennen, wie es immer geheißen
Ja,
hat.
logisch. Und wenn du da den Standort platt machst, dann machst du im Prinzip den Verein auch platt.
Dann ist es nur noch ein Kunstprodukt irgendwo außerhalb Kölns. Oder was?
Ja, dann ist es auf jeden Fall nicht mehr der 1. FC Köln, so wie ich ihn kennen und lieben gelernt habe, sondern es ist halt etwas, was austauschbar ist. Das ist doch klar. Dann hast du dann einen Verein, der seiner Heimat beraubt wurde. Und ja, das ist, möchte ich nicht. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich da keine außergewöhnliche Meinung habe. Aber dann hast du Leute wie zum Beispiel Alexander Werle, Finanzvorstand, der halt aus Stuttgart kommt, der halt keinen emotionalen Bezug hat zu diesem Verein. Der dann halt sagt, ja, aber 70.000 Leute sind besser als 50.000 Leute. Sehe ich zum Beispiel nicht.
Bin
Ne?
um 30.000 auch zufrieden, das reicht
Siehst du,
völlig.
siehst du. Und ja, aber
Weil je
dann.
mehr Platz, desto mehr Idioten kommen auch, also.
Ja, das ist ja nochmal ein ganz
Einfach mal
anderes
ab, ja,
Thema. Da
das müssen wir jetzt gar nicht
können wir heute nicht von anfangen.
aufmachen. Wir sind eh schon sehr fortgeschritten auf der Uhr.
Das
Aber
tut mir leid.
das
Habe ich
macht
wieder
nichts.
zu viel geredet?
Wir haben euch 4 Jahre nicht gesehen. Das ist schon okay, dass du uns da mal ein bisschen ausschweifender geupdatet hast. Dann lass uns mal so langsam auf den Sonntag kommen. Du siehst euch ja, wie du schon gesagt hast, als Favoriten. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich das Spiel machen, was für uns durchaus ein Vorteil sein kann. Weil irgendwie, also der FC St. Pauli sah noch nie so gut aus, wenn er das Spiel gestalten muss, was auch so ein bisschen erklärt, warum es gegen Union am letzten Sonntag so bescheiden lief, weil die Unioner gefühlt die erste halbe, fast sogar 40 Minuten nur hinten drin standen und dann halt die beiden Dinger kurz vor der Pause gemacht haben, die uns so ein bisschen das Genick gebrochen haben.
Die aber durchaus zu verteidigen gewesen wären, ne?
Davon mal ab, aber ich fand nicht, dass Union aufgetreten ist, als hätten sie zu Hause gespielt.
Nö, aber sie haben halt die Fehler ausgenutzt und die Räume genutzt, die ihr ihnen geboten habt. Und das tatsächlich in einem sehr cleveren Maß.
Ja, und sehr, sehr, sehr konsequent auf jeden Fall.
Genau.
Aber wer das sich leicht sadistisch nochmal an, oder leicht masochistisch nochmal anhören möchte, da gibt es auch ein nach dem Spielgespräch mit Tobi und einem der Jungs von Textilvergehen und einem Fan, der vor Ort war. Das kann man sich gerne, wenn man es denn möchte, auch gerne nochmal anhören. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um unsere Partie am Sonntag. Was tippst du denn? Wie geht's aus?
Ja,
Ihr
also
seid zuletzt, wie gesagt, der letzte Sieg von uns gegen euch ist 7 Jahre her.
ich glaube nicht, dass es ein zauberhafter Fußballnachmittag wird oder Fußballmittag wird. Ich glaube schon, dass es halt so in Richtung Zweitliga-Fußball gehen wird. Halte uns aber für den Favoriten und glaube, dass wir 2-0 gewinnen werden.
Okay. Ich bin auch leicht, was heißt, ja doch optimistisch schon, weil also mir würde auf jeden Fall ein Punkt gegen euch reichen. Ich sage 1-1. Wir gehen in
Alles
Führung und
klar.
irgendwann macht ihr noch so einen blöden Ausgleich, mit dem am Ende aber alle zufrieden sein können, weil man nicht das stärkere Team war. Gut, du bist vor Ort am Sonntag?
Ich bin vor Ort am Sonntag,
Reist
jawohl.
aber erst am Spieltag an wahrscheinlich, ne?
Nee, ich komme Samstagmittag schon an.
Ah, dann könnte
Ich
man
mache
sogar tatsächlich, ja.
Samstagmittag das Hamburg-Touri-Programm.
Okay.
Ja, Bötchen fahren.
Einmal über den Dom. Ah, nee, der ist abgebaut jetzt gerade. Schade.
Nee, aber ach, denn das würde mich auch tatsächlich nicht so interessieren. Aber wenn ich dann bei euch bin, was ja tatsächlich jährlich passiert, ich glaube, ich war jetzt wirklich die letzten 7 oder 8 Jahre mindestens einmal im Jahr in Hamburg, dann will ich auch ans Wasser. Dann will ich auch Bötchen fahren und meine HVV-Tageskarte ausnutzen. Und abends werden wir dann sicherlich Richtung Kiez ein Bierchen oder zwei trinken gehen.
Ja, da könnte man ja durchaus mal gucken, ob man sich kurz zusammenschreibt oder so, da das ein oder andere vielleicht zusammentrinkt, weil ich bin am Sonntag nicht da. Ich bin in Kiel eine Spielerin der ersten Frauen von St. Pauli verabschieden, die für ein Jahr nach Kanada geht. Deshalb wird es auch ein nach dem Spielgespräch geben zwischen uns beiden und dann kommt noch der Michael dazu, der am Sonntag im Stadion sein wird, damit wir so alle Blickwinkel vertreten haben. Aber gut. Axel, ich danke dir erstmal für die Zeit heute. Wir
Ja, sehr, sehr gerne.
sind bei gut 50 Minuten. Das ist auf jeden Fall eine der längeren Folgen, die wir hier so haben. Aber wie gesagt, also gerade wenn wir Vereine schon länger nicht mehr gehört haben, ich habe jetzt auch zu Wiesbaden vor dem Spiel gemacht, das ging auch eine Dreiviertelstunde oder so, einfach weil es um einen Verein ging, den man jetzt entweder schon sehr lange oder gar nicht so auf dem Schirm hat. Von dem her alles gut. Dann wünsche ich dir eine gute Anreise am Samstag schon.
Vielen
Viel
Dank.
Spaß auf dem Wasser. Ist auf jeden Fall immer sehr schön hier am Wasser, sich aufzuhalten. Und ja, alles Weitere sehen wir dann am Sonntag, wie es läuft.
So machen wir das.
Alles klar, danke nochmal. Bis dahin.
Gerne, gerne. Tschüss.
Ciao.